Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser wendungsreichen und ich möchte auch sagen etwas übergriffigen Folge von Schräglesen hoch 2, der Bücherdiskussion. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen überhaupt lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Und natürlich sind nicht wir übergriffig und auch nicht die Bücher, die wir für heute gelesen haben, sind übergriffig, würde ich jetzt behaupten. Aber sie handeln von Übergriffigkeit teilweise. Und ich wollte auch nicht wieder von Feminismus anfangen, weil wir reden ja irgendwie so in jeder dritten Folge von Feminismus,
was
ich gut finde.
Ein guter Einfluss.
Ja, absolut, absolut. Aber dann kann man die Folge nicht mehr auseinanderhalten.
Das stimmt.
Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Band Cat Person. Der enthält 12 Stories der amerikanischen Schriftstellerin Kristen Rupanian. Ich würde das so, bei Stories ist es immer so ein bisschen schwierig, so das auf einen Punkt zu bringen, weil es ja eigentlich irgendwie 12 einzelne Geschichten sind. Aber ich würde sagen, es geht um das Verhältnis von Liebe oder Begehren zu Macht. Was denkst du? Ist das eine passende Zusammenfassung?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Themenbeschreibung von diesem Buch. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dieses Buch zu lesen, weil ich eine Kurzgeschichte davon schon kannte, die titelgebende Cat Person, die in dem Herbst, in dem auch die MeToo-Debatte so richtig aufgekommen ist, im New Yorker veröffentlicht wurde. Und die damals eine ziemlich große Diskussion im Internet darüber ausgelöst hat, wie man diese Geschichte verstehen möchte und mit wem darin man sympathisieren möchte. Und deswegen war ich wahnsinnig gespannt darauf, wie die anderen Geschichten von der Autorin sind.
Ja, genau. Es geht um eine unbedarfte Studentin in ihrem ersten College-Jahr ist es, glaube ich. Ich kann das mit dem Amerikanischen immer so schlecht auseinanderhalten.
Irgendwas, was nicht mehr Schule ist.
Ja, genau. Und ja, sie findet quasi jemanden, mit dem sie so, also sie arbeitet im Kino, da trifft sie jemanden und dann baut sich da so langsam was auf und genau. Dann gehen sie auf ihr erstes Date und es wird ziemlich unangenehm und an dieser Stelle lesen wir mal kurz was vor.
Margot saß auf dem Bett, während Robert sein T-Shirt auszog und seine Hose aufknöpfte. Er hatte sie schon bis auf die Knöchel heruntergezogen, als er bemerkte, dass er die Schuhe noch anhatte und er beugte sich vor, um die Schnürsenkel aufzubinden. Wie sie ihn da so sah, so ungelenkt von übergebeugt, mit dem Bauch dick und weich und stark behaart, dachte Margot, oh nein. Aber der Gedanke daran, was es an Aufwand bedeuten würde, jetzt zu stoppen, was sie in Bewegung gesetzt hatte, war überwältigend. Es hätte ein Maß an Takt und Sanftmut gebraucht, das sie sich nicht vorstellen konnte, aufzubringen. Das Problem bestand nicht darin, dass er sie zu etwas zwingen könnte, was sie nicht wollte. Eher darin, dass, wenn sie jetzt darauf bestand, aufzuhören, nach allem, was sie unternommen hatte, damit es so weit kam, es sie mies und launenhaft hätte aussehen lassen. So, als hätte sie in einem Restaurant eine Bestellung aufgegeben, nur um das Essen dann, als es kam, zurückgehen zu lassen.
Das ist so quasi kurz vorm Höhepunkt. Ich muss sagen, die Geschichte hat mich schon tatsächlich zum Nachdenken angeregt. Also jetzt so das Buch, ich kannte jetzt die Geschichte vorher tatsächlich nicht, habe das Buch quasi am Stück gelesen, ohne irgendwas vorher zu kennen, obwohl ich ein Interview vorher mit dir gelesen hatte, durch Zufall. Und ja, das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich würde auch sagen, es ist die beste Geschichte in dem Buch.
Darauf wollte ich gleich zu sprechen kommen. Ich finde es nämlich insgesamt gar nicht so gut. So aus literarischer Sicht. Also wie gesagt, ich fand es so inhaltlich, waren da sehr viele spannende Aspekte drin, die, wo ich angefangen habe, über mein eigenes Verhalten manchmal nachzudenken, so, ja, okay, wo baut man vielleicht auch Druck aus, ohne es wirklich zu wollen auch, weil das unterschätzt man, glaube ich, schnell, was ja hier auch irgendwie passiert.
Genau, das ist quasi der große Diskussionspunkt bei Cat Person, dass es eben diese junge Frau gibt, die sich sehr geschmeichelt fühlt von der Aufmerksamkeit und auch von diesem Date geschmeichelt fühlt und es ja auch bis zu einem gewissen Punkt darauf auslegt, dass da quasi mehr passiert und dass sie miteinander schlafen und die dann es aber irgendwie doch nicht möchte. Und viele, vor allem viele Frauen, konnten sich, glaube ich, mit dieser Position sehr identifizieren, vor allem mit der Stelle, die wir gerade vorgelesen haben, mit dem, dass man denkt so, oh, ich will eigentlich nicht mehr, aber es wäre so aufwendig, das jetzt abzubrechen. Und sehr viele Männer haben sich, glaube ich, vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil quasi Robert, der Mann, mit dem sie da unterwegs ist, das ja gar nicht mitbekommt, dass sie das irgendwie nicht möchte, weil sie es nicht verbalisiert. Also man kann natürlich sagen, er müsste es an Körpersprache oder Zeichen oder sowas merken, aber es geht um diese Grauzone, wo es quasi nicht volle Zustimmung zu dem ist, was passiert, aber auch kein Zwang und keine Vergewaltigung.
Ja, sie schafft es ja auch sehr gut, ihn so zu charakterisieren, dass er so mega unsicher ist, was er jetzt als nächstes tun soll, was er sich erlauben kann, was er sich nicht erlauben kann. Und deswegen sich dann auch irgendwie so zwischendurch so vorprescht, auch so eine eigene Fiktion von sich dann irgendwie lebt, weil er denkt, das müsste jetzt so sein. Und auch deswegen macht sie es ja, weil sie die ganze Zeit denkt, ah, der gibt sich so viel Mühe auch irgendwie und der hat auch irgendwie nur Angst.
Und auch, weil sie es, glaube ich, ein bisschen gut findet in manchen Momenten, dass sie die Person ist, die gerade irgendwie mehr Souveränität in dieser Date-Situation hat und dass er so unsicher ist und sie vielleicht gar nicht unsicher sein muss, weil er ist noch unsicherer als sie.
Was ich übrigens auch interessant fand, ganz abgesehen von diesem Aspekt, fand ich auch so dieser Unterschied zwischen, wer ist man quasi so von Angesicht zu Angesicht und wer ist man, das ist ja heutzutage nicht so unwichtig, wenn man halt auf Distanz schreibt, ja, über SMS, über E-Mail, über WhatsApp, was auch immer.
Weil die beiden ganz lang schreiben, bevor sie sich tatsächlich zu einem Date treffen und er sich da sehr anders gibt, als er dann in echt ist.
Naja, ich verstehe das auch vollkommen. Ich bin schriftlich auch wesentlich souveräner als im normalen Gespräch, weil man natürlich jedes Wort genau bedenken kann und nochmal was löschen kann und
nochmal 5 Minuten überdenken.
Genau, ja. Man muss nicht sofort antworten. Aber ich finde es dann auch interessant im Rückblick, weil es hört ja auch auf, dass er ihr Nachrichten schreibt und da ist er ja auch viel bösartiger.
Mhm. Und viel drängender.
Ja, genau. Und das finde ich auch sehr interessant, dass er sich das dann auf einmal, also er sitzt da in der Ecke und er schreibt ja, also er hat sie ja quasi schon gesehen, beziehungsweise haben sie sich beide gesehen, bloß nicht direkt in die Augen. Da traut er sich nicht irgendwie wirklich was zu sagen, aber
beleidigt sie dann quasi per Chat.
Ja, ja. Aber das ist auch der Moment, wo ich mir dachte, ob das jetzt so der beste Schluss war, und da komme ich jetzt vielleicht auf mein generelles Problem mit den anderen Geschichten auch in diesem Buch, das war mir immer sehr zu viel auch auf Effekt ausgerichtet. Bei der einen Geschichte hat es dann, glaube ich, funktioniert, aber dadurch, dass alle Geschichten, ich habe es ja wie gesagt von vorne nach hinten gelesen und die Geschichte kommt ungefähr in der Mitte, war das dann auch schon so, schon wieder so ein Ende, weil es dann so ziemlich hart endet und so ziemlich abrupt und plötzlich. Ja, weiß ich nicht, es war mir sehr viel auf Effekt, sehr viel auf so eine Wendung hin ausgerichtet. Das fand ich irgendwie ermüdend.
Ich glaube, ich sehe sehr, was du meinst mit dem, dass es auch literarisch vielleicht kein besonders gutes und überraschendes Buch ist und dass die Geschichten sehr ähnlich aufgebaut sind. Ich würde so ein bisschen unterscheiden, dass es Geschichten gibt, die ein bisschen so sind wie Cat Person, die irgendwie in einem sehr realistischen Setting sind. Und es gibt diese Geschichten, die so fantastische Elemente beinhalten. Die fand ich ziemlich furchtbar.
Absolut.
Alle davon.
Genau.
Also außer eins, Matchbox sein, wo es um eine Frau geht, die irgendwie einen Parasit unter ihrer Haut hat. Das fand ich irgendwie ganz nett, anderen...
Das war der Dreh hinten raus, der war tatsächlich ziemlich gut. Aber auch da muss ich sagen, ich habe schon öfter so eine Geschichten gelesen und davon hat sie sich halt nicht abgehoben. Also das fand ich dann halt, also habe ich schon bessere Versionen quasi dieser Art von Geschichte gelesen. Und dann fand ich, naja, okay, es war jetzt so ein bisschen... Weil ich habe es angefangen zu lesen... Und habe sofort das gedacht, jetzt ohne diesen Griff zu kennen. Ich kannte diese Art Geschichten schon und dachte dann die ganze Zeit, ja, okay, ja, kenne ich schon.
Das und das wird passieren.
So, und dann auf der letzten Seite, okay, das hat mich jetzt überrascht. Aber wie geht's jetzt weiter? Das hätte mich dann viel eher interessiert als das Ganze, was dann davor passiert ist. Und da habe ich mich schon wieder nur auf einen Turning Point angelegt. Also es geht um eine Frau, die sich einbildet, krank zu sein und das aber natürlich absolut nicht glauben will, obwohl der Arzt sagt, das ist eine klassische, psychotische.
Und es geht ja dann auch um die Beziehung zu ihrem Partner und
genau,
wer wem glaubt und wer für wen sprechen darf. Und es geht eigentlich wieder um Macht in Beziehungen.
Ja, 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 auch diese, das fand ich wiederum sehr interessant, dieses, er spricht dir zu, ja, nein, ich sorge um dich, wir schauen, dass es dir gut geht. Aber mit ihrem Wandel, und das ist eigentlich das Interessante, er kommt ja mit ihrem Wandel nicht klar, weil sie dann natürlich, sie nimmt Psychopharmaka und natürlich leidet sie darunter. Das ist ja weithin bekannt, aber damit kann er nicht umgehen. Das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, dass sie quasi verhärmt und er das nicht mit ansehen kann, weil sie nicht mehr so hübsch ist, nicht mehr so aufgeweckt ist wie vorher, wie die Frau, in die er sich verliebt hat.
Mhm.
Und das dann auch schon wieder ganz schön gemein ist, wenn man es so aus einer distanzierten Perspektive sieht, dass ihr geht es nicht gut und das findet er nicht gut und deswegen will er es ändern. Das ist eigentlich ganz schön anmachend.
Das ist, was ich an den Geschichten oder in einigen Geschichten gerne mochte, dass sie sich nicht davor scheut, gemein zu sein zu ihren Figuren und ihre Figuren gemeine Sachen machen zu lassen und die Sachen machen zu lassen, die man eigentlich niemandem erzählen würde, weil man genau weiß, die sind eigentlich fies und eigentlich nicht fair. Also so wie, dass er dann sie nicht mehr so gut findet, weil sie jetzt plötzlich diese Medikamente nimmt und es ihr damit schlecht geht. Oder in der allerersten Geschichte, die mit so einem sehr großen Schockmoment startet, geht es um ein Paar, das ein Freund ja, sexuell, aber auch im restlichen Leben ausnutzt und so eine komische...
Also es geht quasi, eigentlich entwickelt sich so eine sadomasochistische Beziehung zwischen diesem einen Pärchen und ihrem Freund.
Ja, aber eine Beziehung, die, glaube ich, also die er sich nicht so richtig ausgesucht hat, sondern er stellt da irgendwie rein und man
ja,
hat...
Die beiden ja auch, aber es ist, also es wird echt...
Man hat nicht das Gefühl, dass es irgendjemandem damit gut geht.
Ja, ja. Aber ich fand diese Geschichte irgendwie ganz... Also es ist, glaube ich, nicht die gute Geschichte zum Einstieg gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist nicht so eine gute Einstiegsgeschichte. Man war so, lesen, okay.
Es war so... Auch das war so krass auf Effekt gelegt. Ja. Und so... Es war mir zu viel Sex auch tatsächlich drin. Und ich dachte so, oh mein Gott, das geht mir so auf den Nerven. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen sensibel, weil ich sowieso immer finde, es ist irgendwie überall viel zu viel Sex. Das geht mir unglaublich auf die Nerven.
Ja, das hat mich gar nicht so sehr gestört. Ich fand eher, dass das eine sehr Effekthascherei-Geschichte für den
ja,
Anfang
absolut,
ist.
Ja, absolut, absolut. Gerade der Schluss war dann so...
Weil das war ja, sehr so ein... Sie wollte, glaube ich, ihr Thema von diesem Buch oder man wollte das Thema von diesem Buch etablieren. Aber ja, ich mag, dass sie manchmal so fies zu ihren Figuren ist und dass sie... Ich habe das Gefühl, oft gibt es Leute, die Figuren schreiben, die sie so gerne mögen, dass sie manchmal zu nett zu ihnen sind und das macht sie überhaupt nicht. Und ich finde auch dieses grundsätzliche Thema, dass sie so aus verschiedenen Facetten beleuchtet, wie Macht in Beziehungen eine Rolle spielt und auch in Beziehungen, wo man eigentlich denken würde, es gibt vielleicht keine Machtunterschiede, aber es gibt sie halt irgendwie trotzdem überall und sie deckt sie auf. Also sowohl zwischen Menschen, die schon sehr lang zusammen ist, zwischen Menschen, die überhaupt nicht zusammen sind, wo eine Person vielleicht mehr Interesse an der anderen hat, auch zwischen Leuten, die sich quasi nur für einen One-Night-Stand oder sowas treffen. Das fand ich total spannend. Aber
das ist auch genau der Moment, wo ich meine, es ist kein schlechtes Buch ja. Insofern, weil man nimmt irgendwie, also ich habe
genau,
was draus mitgenommen.
Genau, ich habe auch total viel drüber nachgedacht. Ich glaube, ich mochte es während dem Lesen auch lieber als danach.
Aber ich fand es auch sprachlich irgendwie.
Ja, sprachlich war es nicht so strong.
Aber echt. Also es war, wie sagt man das jetzt? Es war jetzt nicht sonderlich ausgefeilt, es war keine ausgefeilte Sprache. Sie war irgendwie so darauf bedacht, quasi einfach die Geschichte zu erzählen. So Stück für Stück für Stück. Besonders ist es mir in der zweiten Geschichte aufgefallen, deren Name, ach, Sardinen hieß die. Da geht's um...
Die fand ich furchtbar.
Die hat so ein ganz, ganz, ja, märchenhaft ist nicht, aber so horrormäßiges... Horror-Märchen-mäßiges Ende, aber es kündigt sich vorher überhaupt nicht an. Da ist alles total verschoben. Also sie war so, so schrecklich. Da hätte man einfach nochmal ein richtiges Redigat von Grund auf.
Ich hatte
Es fing schrecklich an von der Perspektive. Zwischendurch wurde dann der Leser angesprochen. Ich frage mich, warum denn jetzt auf einmal für eine halbe Seite den Leser ansprechen, wenn du das die ganze Zeit über nicht gemacht hast. Und wenn man schon so ein sehr, sehr, sehr fantastisches Ende hat, warum dann nicht vorher schon irgendwie wesentlich mehr mit Sprache spielen, dass man auch merkt, dass es irgendwie wegrutscht in so andere Ebenen von Realität, wo man dann merkt, da wird die Sprache überbordend. Nee, es bleibt die ganze Zeit in so einer sehr deskriptiven Sprache, sehr simplen Sprache. Ja, total verschenkt.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dieses Buch oder diese Geschichtensammlung war ein bisschen übereilt, weil man dachte, man muss jetzt kurz ihren Fame-Moment ausnutzen, dass Cat Person so viral gegangen ist. Weil ich glaube, sie hat vorher tatsächlich... ein, zwei Geschichten veröffentlicht, nicht gar nichts veröffentlicht, super wenig auf jeden Fall veröffentlicht und plötzlich kannten alle Menschen ihren Namen wegen dieser einen Kurzgeschichte Ich habe das Gefühl, dann hat man halt einfach die Geschichten genommen, die sie hatte und veröffentlicht und was man eigentlich hätte machen sollen, ist die fantastischen Geschichten rausschmeißen und die anderen einfach nochmal besser überarbeiten und vielleicht noch neue dazu machen. Und dann hätte ich das, glaube ich, lieber gelesen.
Oder vielleicht von vornherein besser nach einer Anthologie schauen, vielleicht dann andere Autoren auch mit reinnehmen. Weil ich kann schon verstehen, also nur so 100 Seiten wären vielleicht ein bisschen arg dünn gewesen für den Markt. Aber warum dann nicht einfach noch mehr Geschichten dieser Art zusammensuchen und die dann zusammenstellen, die quasi dann irgendwie nach vorne stellen.
Ja, voll.
Als Verkaufsargument und dann mit anderen jungen Autoren zusammen. Im deutschen Buchmarkt gibt's das ja auch ganz oft. Du hast so einen jungen Autor, der hat so seinen ersten Roman veröffentlicht, super erfolgreich. Jetzt will der Markt natürlich mehr von dem. Das zweite Buch braucht aber natürlich noch, weil so ein Roman schreibt sich selten in einem Jahr. Ein guter Roman schreibt sich selten in einem Jahr. Und dann nehmen die quasi so ganze Schreibübungen, die sie davor gemacht haben, und packen die dann noch in so ein Band rein. Da merkst du dann so richtig, na okay, man merkt, das ist bloß so Schreibübung. Das ist mal das versucht, mal dies versucht. Man merkte manchmal richtig so, dass da vielleicht auch so eine Art Schreibaufgabe dahinter steckt.
Ja.
Vielleicht auch für sie selbst. Okay, jetzt versuche ich mal was Fantastischeres. Jetzt versuche ich mal irgendwie was Exotischeres. Keine Ahnung. Auch mal einen Perspektivenwechsel oder so. Hat im Abschluss nicht überzeugt, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, man kann einzelne Geschichten davon lesen und irgendwie sehr zum Nachdenken angeregt werden. Aber das ganze Buch am Stück zu lesen, sollte man vielleicht nicht machen.
Sagen wir es mal so, man kann sich das Buch gut und gerne aus der Bibliothek ausleihen. Es ist keine Zeitverschwendung, aber man sollte es vielleicht nicht kaufen, weil vielleicht wäre es Geldverschwendung.
Und man sollte uns fragen, welche Geschichten gut sind.
Ja, genau. Schreibt uns einfach nochmal auf Twitter oder Facebook, wenn ihr sowas noch habt. Genau, Kristen Rupanian, Cat Person, übersetzt von Nella Beljan und Friederike Schielbach, erschienen bei Blumenbar. Während Rupanian am Beginn ihrer schriftstellerischen Laufbahn steht, ist ein ganz schön gestellt. Die erste, welche Tosophüte veröffentlicht und vorlegt, ist Simi Hartwitsch, schon eine sehr renommierte Autorin, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Ich habe Gleißende Welt mit sehr viel Freude gelesen. Und mit damals legt sie jetzt wieder einen Roman vor, der sehr viele überlagernde Erzählebenen hat, Zeitebenen. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, ein fiktives alter Ego ihrer selbst erinnert sich an die ersten Jahre, als sie nach New York gekommen ist und versucht hat, einen Detektivroman zu schreiben. Und da erzählt sie anhand ihrer Tagebuchnotizen von den ersten Abenteuern, die sie dort erlebt. Es gibt Fragmente aus diesem fiktiven Roman, den ihr junges alter Ego dort schreibt. Dort belauscht sie in ihrer heruntergekommenen New Yorker Wohnung ihre Nachbarin, die ganz komische Laute von sich gibt. Wir verraten noch nicht, worauf es hinausläuft. Und es gibt auch ein sehr unerfreuliches Ereignis in der Mitte des Buches, das dann ja natürlich auch sehr prägend ist für die Figuren. Insofern strahlt es auch immer wieder ins Heute zurück, weil auch da geht es um einen Übergriff. Ich lese mal ein kurzes Stück, wo wir auch wieder an diese Rückblicks Ebene vielleicht mal reinhören können, wie das Buch so ungefähr klingt. Vergessen wir nicht, dass Minnesotas Fantasie, schon bevor sie in die Stadt kam, mit all dem angefüllt war, was sie gelesen hatte. Verzauberungen, Schlachten, Herausforderungen, Wunden, Liebesgeschichten und Qualen, sowie eine ganze Menge Philosophie und Geschichte. Vergessen wir auch nicht, dass New York damals gefährlich war. Eine Stadt der Messer und Schusswaffen, der Kakerlaken, Ratten und aufgetürmten Müllberge. Aber es war eine Stadt, die vor Ideen sprühte, und Ideen formen unsere Wahrnehmung und unsere Erinnerung. Hässlich war damals schön. Genau, also ich mochte es eigentlich tatsächlich, wie diese ganzen...
Das sind eigentlich 4 Bücher in einem.
Ja, genau.
Du mochtest das.
Genau. Ja, das ist halt dieses postdramatische Erzählprinzip, wo man dann auch die ganze Zeit nicht weiß, okay, was davon ist jetzt eigentlich wahr. Und ich finde, man lernt dabei immer so viel über Literatur selbst, weil man ja auch, es gibt ja auch Stellen, wo man dann wieder merkt, was sie erlebt in diesem New York, also Minnesota ist quasi der Name, den sie ihrem jüngeren Ich gibt, weil ihre beste Freundin sie immer so nennt, um das nochmal aufzulösen, was sie dort erlebt, wie das dann in ihren Romanfragmenten den Niederschlag findet, wie dann aber ihr altes alter Ego sozusagen sich mal wieder zurückerinnert und sich dann manchmal fragt, war das jetzt wirklich so? Wie viel ist davon jetzt echt? Also auch Erinnerung als Fiktion, das fand ich dann irgendwie schon sehr geschickt und hat mir auch irgendwie viel Spaß gemacht beim Lesen.
Ja, mir auch. Also dieses Buch ist relativ dick. Es hat
450 Seiten.
Ja. Ich habe es trotzdem gerne gelesen. Ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Fan von dicken Büchern. Aber da, finde ich, hat sich das gelohnt. Ich mochte total die Stimmung von diesem Buch, also von allen Unterteilen davon fand ich die Stimmung irgendwie total spannend. Ich fand, glaube ich, den Aspekt am interessantesten, weil die Phase, in der Minnesota ist, dass sie Anfang 20 ist und dass sie so ein bisschen weiß, was sie machen will, aber sich gerade so ausprobiert, ich kann mich sehr damit identifizieren und fand es deswegen so interessant, wie sie dann als quasi fiktive 60-Jährige darauf zurückblickt und irgendwie sagen kann, das ist damals passiert und da war ich irgendwie sehr, sehr leichtsinnig und damals habe ich das gemacht und jetzt sind meine Freunde und Freundinnen, die ich damals hatte, an dem und dem Punkt in ihrem Leben und mit denen habe ich vielleicht keinen Kontakt mehr. Und ich habe mich einfach sehr darauf gefreut, selber mit 60 auf meinen Anfang 20 sein zurückzugucken.
Führst du dann auch ein Tagebuch, damit das so funktioniert?
Nee, aber vielleicht sollte ich. Sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht.
Ich hatte echt Skrupel vor. Ich könnte das gar nicht. Ich könnte nicht aufschreiben und dann denke ich die ganze Zeit, was ist das denn für ein Quark? Wer will denn das lesen? Das ist mein 50-jähriges Ich, würde das nicht lesen wollen. Ja, das ist
vielleicht
ja
muss man da nochmal drüber kommen.
Ja. Es ist auch, glaube ich, sehr autobiografisch.
Das Gefühl hat man zumindest.
Ja, ich glaube, es deckt sich auch tatsächlich mit so manchen Punkten. Ich finde das halt sehr schön, weil es gibt dann so, also zum Beispiel erzählt sie ja zwischendurch von ihrer Tochter.
Ja, aber sie erzählt auch von ihrem Mann,
ja,
der genau, Physiker der, ist. Der ihr Physiker. Mann im echten Leben ist nicht Physiker.
Aber ihre Tochter im echten Leben macht tatsächlich Musik.
Ah, okay.
Heißt aber anders. Also ich fand schon, das war dann so ein Moment.
Ja, die Person heißt auch SH.
Ja, ja, genau. Und sie kommt und sie hat auch norwegische Wurzeln und kommt, ich glaube, sie kommt auch tatsächlich, also Siri Hustle kommt tatsächlich aus Minnesota. Ja. Also da sind schon sehr viele Parallelen, aber ich finde genau durch so manche Details, wo man denkt, Okay, nee, das ist sie natürlich nicht, weil es ist...
Es ist halt ein Roman.
Ja, genau. Also bestimmt spielt ihr Leben eine Rolle und bestimmt hat sie auch ihr eigenes Gefühl von wegen, so hat sich New York damals für mich angefühlt. Aber im Gegensatz dazu eine Autobiografie zu schreiben, was natürlich, und sie sagt es ja auch selbst, jemand, der behauptet, sich an all das erinnern zu können, ja, der lügt natürlich. Aber das ist ja das Schöne, Schriftstellerei darf ja lügen. Und insofern ist es natürlich eine super Möglichkeit, vielleicht doch irgendwie sein eigenes Leben irgendwie aufzuschreiben, ohne es aufzuschreiben. Und es hat dadurch, finde ich, auch viel mehr Wert.
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das Schöne ist, dass es keine Autobiografie ist und dass man nie so genau weiß, ob ihr Sachen wirklich passiert sind oder ob sie sie jetzt im Nachhinein dazufügt, weil es diese Geschichte nicht besser oder schlechter machen würde, zu wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe es einfach so gerne gelesen, dass mich das in dem Moment gar nicht interessiert hat.
Was ich natürlich ein bisschen anstrengend fand, und ich glaube, das ging auch manchen Kritikern so, ich habe nicht so viele Kritiken gelesen.
Ich habe sehr durchwachsene Kritiken davon gelesen. Ja. Ich habe das Gefühl, Menschen fanden es entweder total gut oder ganz, ganz, ganz furchtbar.
Was mich manchmal gestört hat, ist halt sich dieses Name-Dropping, was vielleicht auch so ein bisschen, ich kann das voll nachvollziehen, ich glaube, ich wäre mit 50 genauso, so Phantasmagorie von mir selbst zu entwickeln, der ich mit Mitte 20 super belesen und informiert war und interessiert an Kunst und auch so Avantgarde und so. Das hätte ich natürlich toll gefunden, wenn ich so wäre. Aber es war dann teilweise schon ein bisschen anstrengend. Dann, ja, und hier Foucault und Walter Benjamin. Nee, Walter Benjamin erwähnt sie nicht. Wittgenstein.
Wittgenstein, ganz viel.
Und Dadaisten aus New York. Und so, ja, okay, manche Namen kenne ich.
Ich glaube, das
kenne ich wieder nicht.
Das ist eine große Typsache, ob man das mag oder nicht. Also, das ist ja auch bei Maggie Nelson ist ja auch krasse Name-Dropperin. Oder bei I Love Dick ist ja auch so viel Name-Dropping. Und ich mag das total gerne. Also, ich kenne auch nicht alle Namen davon. Aber ich freue mich dann, wenn ich die Namen kenne und wenn ich dann mehr über die Personen lerne. Also, sie redet die ganze Zeit über eine dadaistische Künstlerin, die Baroness. Ich habe ihren restlichen Namen gerade vergessen. Auf jeden Fall eine dadaistische Künstlerin, die anscheinend sehr ins Vergessen geraten ist und erzählt davon, dass sehr wahrscheinlich diese Künstlerin das Pissoir ready-made gemacht oder die Idee dazu hatte, dass eigentlich jetzt, wo Marcel Duchamp dafür gecredited wird. Und das finde ich immer total spannend, wenn ich dann sowas über die Leute lerne, die ich eigentlich schon kenne. Und mich stört es nicht so sehr, wenn ich dann alle Namen kenne, aber ich weiß, dass ich mit der Meinung sehr alleine dastehe. Und viele Menschen Name-Dropping sehr anstrengend finden.
Ich finde das jetzt auch nicht per se anstrengend, aber es war mir dann halt an manchen Stellen, weil sie auch so, das war dann so manchmal so eine richtige Kaskade, wo sie so viele Namen hintereinander gebracht hat, wo man dann so, weiß ich nicht, da habe ich die dann auch ganz schnell vergessen irgendwie. Freitag, Loringhoven.
So heißt sie, ja. Die Künstlerin.
Nochmal schnell nachgeschaut, haha. Ja, genau. Du hast gesagt, du hast ein paar Kritiken gelesen und du konntest dir nicht immer zustimmen, ne?
Nee, also der einen Kritik in der Zeit, die das Buch ganz furchtbar fand, konnte ich nicht
Ursula
so Merz,
zustimmen. Von Ursula Merz, kann man ja auch mal dazu sagen.
Ja.
Ist ja eine bekannte Kritikerin.
Ich glaube, das ist so ein Buch, wo ich es tatsächlich sehr nachvollziehen kann, warum Menschen es nicht mögen, weil es hat ein eigenes Tempo und es hat dadurch, dass es diese eigentlich vier Erzählebenen in eine vermischt und die ganze Zeit sehr fließend dazwischen hin und her wechselt und große Namen die ganze Zeit nennt. Ich sehe schon, warum Menschen dieses Buch nicht mögen, aber ich mochte es und würde es vielleicht nicht allen Menschen empfehlen, sondern immer mit so ein bisschen Vorbehalt. Deswegen finde ich es auch okay, wenn Leute das nicht so gerne mochten, aber ich habe es halt gerne gelesen.
Und ich muss auch dazu sagen, ich finde, das ist so ein Buch, das sollte man im Urlaub, in den Ferien lesen, wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat.
Oder auf einer Zugfahrt. Ich habe es vor allem auf Zugfahrten gelesen und kann das sehr empfehlen.
Ja, aber ich finde, also ich hatte es ja angefangen zu lesen, auch auf einer Busfahrt. Und dann.
Busfahrt ist nicht das richtige Feeling dafür.
Ja, ich weiß, aber naja, egal. Und dann habe ich aufgehört eine ganze Weile und dann musste ich nochmal von vorne anfangen, weil es ist dann irgendwie doch schwer reinzukommen, weil es doch so viele Ebenen sind und dann gibt es so viele Details, die dann irgendwie hier und da wieder aufgegriffen werden. Und auch dieses Selbstfiktionalisieren, also die Personen, an die sie sich ja quasi erinnert, werden ja manchmal selbst zu Charakteren, die sie dann quasi auch als mit...
Die introspektive Detektivin.
Ja, so genau, ähnlich. Genau. Ja, auch, dass sie diesen dramaturgischen Zweck dieser Personen, die ja in ihrer realen Erinnerung auftauchen, halt auch aufführt. So von wegen, das ist, der hat auch irgendwie eine Funktion in der Geschichte, die ich quasi von meinem eigenen Leben erzähle. Ich glaube, das verliert man, wenn man das jetzt irgendwie... Wenn man da jetzt jeden Abend nur 20 Seiten liest,
ja,
so
das
voll
stimmt.
Im Einschlafen. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht, weil man sich da schon so ein bisschen reingraben muss. Man muss sich da irgendwie Zeit nehmen, so.
Ja, man braucht ein bisschen Kopfkapazität für dieses Buch.
Ja, absolut, absolut. Genau, dieser Begriff übergriffig, dieser Punkt Übergriffigkeit.
Es gibt in der Mitte des Romans eine Szene, die, finde ich, von der Stimmung auch so ein bisschen ein Wendepunkt ist. Und zwar geht Minnesota auf eine Party mit einem jungen Mann, mit dem sie sich gar nicht so gut versteht, als sie dort ist. Und sie ist dann irgendwie relativ betrunken und er besteht darauf, sie nach Hause zu bringen und versucht dann, sie zu vergewaltigen, als sie eigentlich nur in ihre Wohnung reingehen möchte und er sie begleitet. Und sie wird dann von anderen Menschen gerettet. Und es ist, glaube ich, eine gute Ergänzung zu quasi Cat Person in der ganzen MeToo-Debatte, weil es so eine andere Facette davon ist. Es ist die Facette von, dir ist ja gar nichts passiert. Ihr ist ja körperlich nichts getan worden. Ich glaube, sie ist irgendwie gegen die Wand gefallen oder so. Aber also es ist nicht so weit gekommen, dass er sie irgendwie angefasst hätte. Und es ist trotzdem eine Sache, die ihr ganzes Leben danach prägt und die dafür sorgt, dass sie Albträume hat, dass sie anfängt, ein Messer mit sich rumzutragen, dass sie als 60-Jährige immer noch daran denkt und immer noch davon mitgenommen ist. Und das fand ich total gut und total eindrücklich, weil das ist was man, glaube ich, Menschen, die sowas nicht erlebt haben, sehr schlecht erklären kann.
Ja, ich fand auch diese Person, die sie gerettet hat, die auch sagt, die Wunden sind ja nicht das Schlimme, sondern die Schläge und diese Scham, die daraus entsteht, dass das halt überhaupt passiert ist, fand ich auch einen sehr interessanten Punkt. Und sie vergleicht das ja, also ihr Vater war Arzt und da kommen dann auch wieder diese Kindheitserinnerung nochmal auf die, also da verschieben sich schon wieder diese ganzen Zeitebenen, wie sich das dann alles so bedingt. Was ich da ein bisschen schade fand, weil man denkt in diesem Fall natürlich auch an diese ganze Debatte um Kavanaugh in den USA, der ja auch mit diesen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert wurde und dann auch alle gefragt haben, ja, jetzt erinnert sie sich auf einmal, das kann ja dann gar nicht passiert sein, spielt da auch eine gewisse Rolle, aber ich fand es dann wiederum schade, weil dann auf diese ganze Geschichte, Donald Trump ist Präsident und warum muss so ein vulgärer Mensch Präsident werden, wie kann das passieren? Ich glaube, das hätte es gar nicht so direkt gebraucht als Ansprache. Ich glaube, ich hätte es fast interessanter gefunden, wenn das wirklich mehr aus der eigenen Assoziation her rührt, als dass es dann so hin und wieder mal doch sehr konkret benannt wird. Fand ich.
Das hat mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört. Also, weil ich die Donald Trump-Anspielungen, also es sind ja keine Anspielungen, es sind sehr konkrete Benennungen von Dingen, die sie nicht gut findet oder die das.
Aber er wird namentlich nicht erwähnt, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich.
Nee, aber ich glaube schon so deutlich.
Ja, aber trotzdem ist es trotzdem eine Anspielung, weil er nicht genannt
stimmt.
wird.
Okay, an die Anspielungen. Ich fand das irgendwie sehr kohärent mit, dass quasi die Erwachsene oder eben 60-jährige Erzählerin nachdenkt und man merkt, sie denkt über Sachen, die im Jetzt passieren nach, also darüber, wie ihre Mutter ist zum Beispiel sehr, sehr alt und natürlich denkt sie dabei auch an Politik, aber sie denkt auch an ihr jüngeres Ich, deswegen hat mich das gar nicht so gestört. Ich fand das irgendwie sehr
logisch. es ist schon stimmig, aber in dem Zusammenhang weiß ich nicht, ob es das jetzt wirklich gebraucht hätte. So hat es so ein bisschen.
Nee, ich glaube, man hätte es auch so verstanden.
Ja, so ein bisschen hat es einen in die Richtung gestoßen.
Aber ich kann es auch verstehen, dass wenn man irgendwie berühmt ist und Bücher schreibt, dass man dann gerne nochmal gegen Donald Trump haten möchte. Kann ich nachvollziehen.
Ja, ich fand das dann auch in solchen Momenten natürlich sehr authentisch, weil ich manchmal schon das Gefühl hatte, ja klar, autobiografisch hin oder her, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, da schreibt sich eine Autorin auch so ein bisschen was vom Leib sozusagen, so Gedanken, die sie sowieso hat. Also sie schreibt ja auch viele Essays und in manchen Momenten hat es auch so was Essayhaftes, wo sie einem quasi so ein bisschen was erzählt, sozusagen was erklären will. Wie arbeite ich? Wie funktioniert das? Das sind dann, glaube ich, auch so Momente, wo sie einfach sagt, ich will das jetzt mal irgendwo reinschreiben, wo das jetzt nicht so mega in die Fresse wirkt, sondern einfach so mal so dezent mal mitschwingen kann. Also das hat es für mich so das Gefühl.
Sie sagt ja auch an einer Stelle, dass quasi immer, wenn man schreibt, braucht man ZuhörerInnen dafür oder braucht halt Menschen, die das lesen. Und deswegen passt, glaube ich, dieses, sie will sich Sachen vom Leib schreiben, ganz gut. Aber du hast gerade angesprochen, sie schreibt auch Essays. Sie hat nämlich zusammen mit damals dem Roman auch Essays, eine Essaysammlung auf Deutsch veröffentlicht, die einen sehr langen Titel hat. Das ist, glaube ich, Frauen, die auf Männer schauen, die auf Frauen schauen. Oder andersrum.
Warte, ich krieg das raus. Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen.
So rum.
Sehr cleverer Titel. Also ich muss ganz ehrlich
sagen. Und es ist auch ein guter Essay, der so heißt.
Ja, ja.
Also das ist der erste Essay darin. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ich lese aber allgemein auch gerne Essays und kann das sehr empfehlen. Thilo ist ja nicht so ein Essay-Fan.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Problem war hauptsächlich, dass wir haben das ja bloß digital vorliegen und es ist doppelseitig digital. Ich kann damit echt nicht arbeiten. Ich kann das nicht lesen. Das ist so anstrengend, finde ich. Und dann auch noch Essays, die sich für mich nicht so fließend weglesen. Ja, das hat mich dann einfach so ein bisschen abgehalten. Und die Bücherliste ist ja auch noch lang.
Das stimmt, das ist wie immer.
Aber trotzdem gut, dass du es erwähnt hast, weil es sind...
Gute Essays.
Ja, das, also den ersten hatte ich auch angefangen zu lesen und auch der erfordert natürlich Gehirnkapazität, aber die kann man sich, glaube ich, auch mal am Wochenende
irgendwo abknapsen. Ja, total. Die sind nicht die anstrengendsten Essays, die sie geschrieben hat. Sie hat auch anstrengende Essays geschrieben, die sind auch gut, aber da braucht man wieder viel Kopfplatz.
Okay, dann würde ich sagen, binden wir das ab. Dann erwähne ich mal beide Bücher von Siri Hustvedt, der Roman Damals und der Essayband Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Essays über Kunst, Geschlecht und Geist, heißt es im Untertitel. Beide Bücher übersetzt aus dem Englischen von Uli Aumüller und Greta Osterwald. Beide erschienen bei Rowohlt. Und damit sind wir auch am Ende mit einer nicht so klaren Empfehlung, aber lest Cat Person trotzdem gerne mal. Es ist
lest vor allem Cat Person, das kann man, glaube ich, beim New Yorker auf Englisch immer noch auf der Internetseite lesen.
Es ist auf jeden Fall erhellend. Sehr. Für jeden. Lest auf jeden Fall Siri Hustvedt.
Gibt ja auch noch andere Bücher von ihr, falls die beiden jetzt nicht.
Aber ich finde die späteren besser als die früheren. Also ich habe zum Beispiel Sommer ohne Männer gelesen. Das fand ich irgendwie ganz fürchterlich. Das wirkte so, als ob das eigentlich in die Ecke Frauenliteratur gehört. Ganz schreckliche Kategorie, aber es gibt sie halt.
Hast du kitschige Literatur damit?
Ja, die war so Frauen, die dann sagen, es geht auch ohne Männer. Also schon dieser Impetus hat mich nicht ganz so überzeugt. Aber ich habe immer das Gefühl, was Paul Auster früher gemacht hat, was ich gut fand und er jetzt weniger macht, was ich nicht mehr ganz so gut finde, hat sie früher nicht gemacht und macht sie jetzt, weswegen ich sie jetzt besser finde als ihren Mann. So, um das mal so. Weil ich habe sie ja auch hauptsächlich über Paul Auster.
Ja, ich war ja noch nie so ein großer Paul Auster-Fan.
Darüber haben wir schon gesprochen. Insofern schaut auch gerne mal bei Folge 1 vorbei. Da haben wir über Paul Auster gesprochen.
Oder bei der Essay- und Gedichtfolge. Dann hört ihr, wie wenig Thilo Gedichte mag. Gedichte schon Essays.
Genau. Die findet ihr beide auf schräglesen.de. Und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge kommt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram oder Twitter oder Facebook. Oder es gibt auch einen RSS-Feed. Ich weiß zwar nicht, wer das benutzt, aber es gibt auch einen RSS-Feed.
Benutzen das Menschen?
Ich glaube, es gibt 2 Abonnenten.
Ah, nicht schlecht.
Ja, aber das sind auch Menschen, die Musikwissenschaft studieren und die leben meistens eh noch im vorherigen Jahrhundert.
Psst.
Ja, aber insofern wünschen wir auf jeden Fall vergnügliche Lesestunden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Schräglesen Hof 2. Die Bücherdiskussion.